Leute, das ist das Monster ist da hinten.
Ja, jetzt beruhig dich erstmal, setz dich hin, trink mal einen Kaffee, ne?
Aber da drüben kommt das Monster, der hört er doch schon.
Ja, ist ja gut, ne? Hier, ein Stück Kuchen kannst du dir auch nehmen. Ich weiß, wir haben nicht viel da, aber das nimmst du dir jetzt ein Stückchen.
Ach, danke schön, ja.
Oh, da vorne kommt's. Naja, wir haben ja noch 2 Minuten.
Ja, los, dann.
Sensationell schlecht ist ihnen gerade mal gut genug. Sascha, Ronny und Chris schauen auf die Filme, die bei den Streaming-Anbietern erst ganz weit hinten auftauchen. Kein Genre und keine noch so bescheuerte Filmidee ist vor ihrer Meinung sicher. Denn für sie ist es kein Trash. Für sie sind es die Prime-Perlen.
Herzlich willkommen zu den Prime-Perlen. Heute sind wir wieder nur in doppelter Besetzung. Hallo Ronny.
Guten Tag, hallo.
Ja, und der Chris, der ist verloren gegangen, denn wir haben ihn losgeschickt, um Hilfe zu holen im Labor in den Rocky Mountains.
Aber genau, da hat er sich irgendwie nicht mehr gemeldet, ne?
Ja, der hat sich irgendwie verlaufen, keine Ahnung. Ist auch egal.
Wer weiß.
So wie das halt manchmal so ist.
Ja.
Scheiße passiert. Ja, heute haben wir wieder mal einen Roger Corman-Film auf der Uhr.
Wir haben ja immer so ein paar wiederkehrende Leute, ne? Also hier David Carradine halt unter anderem und Roger Corman. Also ich glaube, wir haben mittlerweile die meisten Filme von Roger Corman irgendwie gehabt in der Sendung. Ich glaube, Carradine kommt noch nicht ganz ran.
Da würde ich vielleicht sogar eher sagen, ist eher ein Gleichstand. Also es gibt ja auch noch dann Bruno Mattei, unser geliebter italienischer Trash-Regisseur, der uns da in mehreren Funktionen schon begegnet ist. Und David Carradine, ja, ich meine, also wir müssen ja noch einen finden für diese Staffel, weil irgendwie, es ist ja, tut sich ein bisschen, wenig auf, was sein Oeuvre angeht bei den Prime-Perlen, leider.
Ja, leider.
Da ist irgendwie viel rausgefallen. Und wenn ihr es im Hintergrund klappern hört, das ist die Brini. Hallo, sag mal hallo, Brini.
Hallo.
Die räumt gerade unsere Schüssel weg. Oder was sind das? dieser Film ist The Terror Within, auch bekannt unter dem Titel Good Night Hell.
Beschissener Titel.
Na, ich habe bei der IMDb danach gesucht und dachte, hä? Und dann tauchte er tatsächlich, also irgendwie war wohl mal der deutsche Verleihtitel Good Night Hell, weil in der IMDb, wenn man die aus Deutschland besucht, zeigt sie immer zuerst die deutschen Verleihtitel an. Man kann zwar nach allen Sprachen suchen, aber ich meine, aber auch The Terror Within ist jetzt auch nicht so der Brüller-Titel, muss ich da mal doch kritisierend am Anfang anmerken.
Ja, aber er sagt zumindest, also es ist, ich sag mal, es stellt sich eher doch heraus, was hier passiert. Also der Name ist dann doch schon eher Programm als das andere Ding.
Das andere ist völliger Quark.
Ja.
Good Night Hell. Ja, gute Nacht alle und willkommen in der Hölle. Ja, worum geht es? Also es ist 1989 und Roger Corman hat gesagt, du, mit diesen Alien-Abklatsch-Dingern, da sind wir noch nicht fertig.
Na, da habe ich gleich noch eine spannende Trivia zu dem ganzen Quatsch.
Ah, und hat dann gesagt, ey, dieser Terminator-Film, das ist doch auch super. Und ey, da gibt es noch so andere Filme, die alle so ähnlich sind, so wie Aliens zum Beispiel. Das mischen wir alles mal schön zusammen. Und dann haben wir diesen Film. Und in dem Film spielt in einer postapokalyptischen Welt, die jetzt nicht näher benannt wird, vom Zeitpunkt her. Nur wir sind in der Mojave-Wüste. Und dort haben wenige Überlebende sich in einem Bunker eingeschlossen. Und es ist aber nicht so, dass es eine Atomkatastrophe war, sondern ein Virus, der die Menschheit ausgelöscht hat. Und jetzt, da sie die Impfung haben, sind schon 99% der Menschheit ausgelöscht. Da hätten wir früher noch mehr drüber gelacht, jetzt heutzutage ist es nicht mehr. Naja, aber auf jeden Fall sind auch wieder mal nur gut aussehende Menschen übrig geblieben. Und George Kennedy.
Ja.
Und es ist halt so eine Handvoll von Leuten, also das typische Alien-Schema, ein paar halbwegs kompetente Leute, so ein paar Spaßmacher und irgendwie der Chef Und ja, in dieser Welt gibt es aber irgendwie mutierte Überlebende von dieser Pandemie. Und die haben sich in ja Art reisende Supermonster verwandelt. Die nennen die Gargoyles. Also ich habe jetzt die englische Fassung geguckt, ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist.
Ja, auch so.
Okay, gut, ja, weil die deutsche Fassung ist, glaube ich, relativ neu. Also die ist auch nicht besonders doll. Und ja, also die Gargoyles durchstreifen so die Wüste und die halten da so ein bisschen Patrouille. Und eines Tages kommt einer daher von den Gargoyles und tötet mal zwei von denen. Dann gehen die anderen hinterher und die finden raus, oh, da ein Gargoyle hat so ein ganzes Dorf von Überlebenden, die sich irgendwie in so eine Höhle verkrochen haben, auch ja, alle hingemetzelt und eine Frau ist übrig und diese Monster haben wohl nichts Besseres zu tun, als menschliche Frauen zu schwängern sozusagen. Also nicht wie das Alien oder irgendwie so halt mit so einem komischen Viech, was dir ins Gesicht springt. Nein, das ist schon ein richtiger Vergewaltigungsvorgang. Und dort finden sie eine Überlebende, die nehmen sie mit in ihren Bunker und dann stellen sie fest, huch, die ist ja schwanger und huch, dieses Ding da wächst ja ganz schnell drin und dann, ja, das ist halt das Monster, was da wächst, die wollen das irgendwie rausoperieren, aber da ist es schon lebendig, flieht in schönster Alien-Manier und dann sitzen sie alle da in ihrem Bunker fest, das Monster, der Gargoyle durchstreift die Gänge und die müssen halt Wege finden, ihn zu vernichten, während er schneller Wege findet, einen nach dem anderen zu töten. Und das gipfelt dann in einem Finale, wo halt nur am Ende zwei übrig bleiben, plus ein Hund. Und ja, dann gehen sie wieder und jagen alles in die Luft und sagen sich, und dann haben sie irgendwie die anderen Gargoyles miterledigt. Und dann ist es halt so, ja, wir gehen jetzt von der Mojave-Wüste zu den Rocky Mountains zu Fuß. Das ist ja gleich um die Ecke. Das sind ja höchstens 3000 Kilometer. Und mehr weiß man nicht. Aber es gibt einen zweiten Teil sogar.
Ja.
Den würde ich sogar lieber nochmal gucken, weil ich habe da mal so einen Trailer gesehen. Das ist von dem Hauptdarsteller selber inszeniert, Drehbuch geschrieben und auch wieder die Hauptrolle. Und da sieht der Trailer deutlich trashiger aus als dieser Film.
Naja, also ich hatte mich ein bisschen mal schlau gemacht mit dem zweiten Teil. Der hat auch ein paar schöne eklige Szenen tatsächlich. Und da gibt es dann auch wieder so eine ähnliche Situation. Also der ist dann halt quasi, glaube ich, wieder in so einer Kolonie da von irgendwelchen Menschen. Und einer von denen wird wohl auch wieder mit so einem Virus infiziert oder wird halt zu so einem Vieh. Sieht aber tatsächlich dann eher aus wie hier dieser Oberbösewicht bei Sliver. So ein bisschen verschmiertes Gesicht, was weiß ich nicht, was hast du nicht gesehen. Auch untötbar natürlich, so nach dem Motto halt, und der bringt dann halt alle um. Zwischendrin bin ich ja noch leicht mit den anderen Gargoyles noch ein bisschen rumärgern, aber was soll's. Ja, die einzige Überlebende jetzt dieses Films ist auch nicht mehr da. Die ist halt zwischen den Filmen gekillt worden, so nach dem Motto. Vielleicht hat sie auch einfach keinen Bock mehr gehabt, damit zu spielen bei dem Quatsch. Der Hund stirbt im zweiten Teil.
Nein.
Es ist das allerletzte, ne, wo er ja hier Gott sei Dank noch überleben darf. Und was gibt's noch?
Hast du das geguckt oder hast du es nur gelesen?
Nee, ich habe mir einmal einen Trailer angeguckt und habe ich so eine Review habe ich halt irgendwie geschaut und noch diesen Bodycount, den es da halt immer noch gibt. So.
Ach so.
Ja, ja. Und da gibt's auch so eine schöne Szene, wo einer so ein bisschen so versäuert wird und dann halt nur noch so ein ekliges rotes Gerippe da bleibt.
Aha. Schön, schön, schön.
Widerlich, naja. ja, der, also ich habe von einigen Reviewen gehört gehabt, dass der wohl besser sein soll als der erste Teil jetzt hier. Auch wesentlich trashiger tatsächlich, aber das war es dann halt auch. Also ja. Ist jetzt auch nicht so der Meilenstein. Und das Schöne ist, das hatte ich jetzt als Trivia noch mitgekriegt, Roger Corman sollte ja aber ursprünglich Alien eigentlich produzieren.
Die Drehbuchautor sind als erstes zu ihm gegangen, ja.
Genau. Er soll das machen, aber dann hat sich, wer war es, Warner, glaube ich, eingeschaltet oder wer auch immer das gemacht hatte?
Nee, die haben das halt Agenten gezeigt, die das geschrieben haben und einer, so eine Produktionsfirma hat es dann tatsächlich aufgegriffen und hat es dann den richtigen Leuten gezeigt. Also die hatten ein bisschen Glück.
Genau, weil das Ding ist nämlich, dass Roger Corman scheinbar so sauer drauf war, dass er gesagt hat, na, dann mache ich meinen eigenen Alien-Film. So sieht das nämlich aus. Und dann hat er, glaube ich, ich weiß gar nicht, welcher Film. Ich glaube, es war Galaxy of Terror, den er dann gemacht hatte. Und noch ein paar andere. Also er ist nicht darüber hinweggekommen, dass er Alien nicht gekriegt hat. Deswegen hat er dann diverse andere Filme gemacht, unter anderem halt diesen jetzt hier, The Terror Within, Ich glaube noch Dead Space war noch mit dabei, dann hier unser Forbidden World und
stimmt. Ja. Okay, ja, okay.
So, also
ich mache mehr Alien-Filme als ihr. So, euch
zeigen. Ja, der Stachel saß tief.
Ach ja.
Ich möchte auch danken, dass Roger Corman nicht Alien gemacht hat. Also wenn ich mir die ganzen Dinger jetzt angucke, die wir hier präsentiert haben, Gott sei Dank.
Das stimmt. Du hattest mir ja zu ein Alien-Buch geschenkt, ein so ein Produktions, wie soll man sagen, History-Buch.
Ja,
und
wird,
also dieser ganze Vorlauf, der wird da sehr schön auch beschrieben. Also es hat auch ziemlich lang gedauert und das ursprüngliche Drehbuch, das halt dann rumging, das wurde auch nochmal stark abgeändert.
Ja.
In der Art und Weise, weil das doch ein bisschen sehr, wenn man sagen, irgendwie zu ausufernd war. Also es war deutlich nerdiger geschrieben und nicht so hardcore realitätsnah. Das waren tatsächlich das Produzententeam, die eher auf Thriller spezialisiert waren, die Alien diesen Anstrich gegeben haben, weswegen wir ihn auch mögen. Das andere war tatsächlich mehr Science-Fiction-Nerd-Scheiß, sage ich jetzt mal. und von daher, also selbst wenn dieses Originaldrehbuch verfilmt worden wäre, ich glaube, wir würden das heute nicht mehr irgendwie als Filmklassiker wahrnehmen, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Genau wie diesen Film hier. also der Hauptdarsteller ist Andrew Stevens, der tatsächlich nach diesem Film mit der Fortsetzung dann so eine eigene Regie- und auch Produzentenkarriere angefangen hat. Also er hat jetzt im Laufe der Jahrzehnte viel mehr Producer-Credits, hat er mehrere Firmen auch schon gehabt, aber meistens auch alles so aus dem B-Bereich, hat er da gegründet und sich dort eben da so ja, eine Karriere aufgebaut. Zu seinen Filmtiteln als Regisseur gehören zum Beispiel solche Sachen wie The Skateboard Kid 2, Tommy and the Cool Mule mit einem sprechenden Esel, wo ein Junge einen Esel sich anfreundet und ja, der kann sprechen und er wird im Original von Ice-T synchronisiert. Und Kevin Sorbo in einer Nebenrolle, da weißt du auch schon, woher der
will. Ja. Aber warte, es gibt ja noch einen mit Kevin Sorbo, Fire from Below.
Ah, das hat er
ein
auch gemacht.
Ein Actionfilm, wo Kevin Sorbo halt quasi, glaube ich, die Hauptrolle spielt irgendwie.
Ach, meinst du sowas, ein Mann, der
so irgendwie
Glauben zweifelt?
Nee, ja, das geht wohl irgendwie hier um, glaube ich, naja, sie sind irgendwie Minenarbeiter, tralala, und irgendwo ist dann halt zu viel explosives Gas. Nee, ich gucke jetzt bloß, was da so Schönes, Lustiges steht. Also. Aber schöner finde ich ja den Film, den er inszeniert hat, mit sich natürlich auch in der Hauptrolle, Night Eyes 3. Und das Bild dazu ist großartig. Sieht aus wie Dirty Dancing mit zwei Frauen irgendwie, die hier in Unterwäsche dastehen und er in bester Patrick Swayze-Manier halt sozusagen genau. Auch mit der Gedächtnisfrisur eine im Arm hält.
Geil, großartig. Ich aber auch den deutschen Titel, Bodyguard für heiße Nächte.
Ist auch schön. A security guard falls for a famous TV actress he is hired to protect while dealing with mobsters who want his hide for some sour business deal.
Ist das quasi die Softcore-Variante von Bodyguards?
Ja, ich würde schon sagen, es hört sich alles so ein bisschen danach an.
Ja, aber wichtig ist, um das mal kurz abzuschließen, also sein wichtigster Credit als Verbindung zu uns ist, er hat tatsächlich mal eine Folge von Walker Texas Ranger inszeniert.
Oh, super.
Ja. Gut, die anderen Darsteller sind, also die beiden Frauen in der Hauptrolle, die sind tatsächlich auch so B-Movie-Stars, gerade dieses, die Sue gespielt hat, die Star Andreev und die Terry Trace, und natürlich haben wir als, sag mal, kurzlebige, bedeutende Nebenrolle haben wir George Kennedy dabei, den, der eine gut laufende Karriere hatte und dann einen zweiten Frühling erlebt, den auch in den 80ern und auch 90ern, als der Polizeichef aus Die nackte Kanone.
Ja.
Also das ist derjenige, mit dem Leslie Nielsen losgezogen ist und eine Menge böser Typen erschossen hat und einen Riesenspaß hatte. Und dessen Frau immer wieder schwanger ist. aber ansonsten ist das halt so eine ganze Crew von B-Movie-Actern und so.
Naja, also John Lafayette hat, glaube ich, noch ein bisschen was reißen können.
Das
Der Afroamerikaner, der hat ja hier unter anderem in ein paar Filmen mit hier, mit Harrison Ford mitgemacht. Ich glaube, das sind ja diese ganzen Tom Clancy-Sachen gewesen.
Ja, sein Gesicht kam ja auch bekannt vor. Er ist, glaube ich, immer so ein bisschen überall in irgendwelchen Nebenrollen oder Gastrollen zu sehen, gerade im Fernsehen.
Ja, ja.
Also so,
ja, ja.
Das Gesicht, das kennst du. Genau.
Ja, ja, ja. Aber ansonsten jetzt nicht so namhafte Leute, sage ich jetzt mal.
Also
so.
George Kennedy ist tatsächlich der Name, der auch ganz vorne steht, obwohl er natürlich nicht die eigentliche Heldenfigur ist. Das ist halt dann Andrew Stevens, der hier den David gibt. Finde sehr praktisch übrigens. Bei Roger Corman-Filmen tragen die oft so Overalls, wo die Namen drauf gestickt sind, damit man die auch hinterher auseinanderhalten
kann. Aber auch im Producer-Team sind jetzt nicht so wirklich, also Leute, die dann wegweisende Karrieren hatten, oder? Also ich gucke gerade jetzt hier. Der andere Producer zum Beispiel, der hat hier, Rodman Flender, der hat hier unter anderem Leprechaun 2 mal inszeniert. Ja, ja. Und ansonsten gibt es hier nicht so viele Leute, die jetzt hier irgendwie eine Riesen. Also sind alles so B-Movie-Sachen. Was ich halt interessant fand, weil der ja sonst immer ganz gerne auch mal so Karrieren gekickstartet hat, ne? Von irgendwelchen.
Naja, gut, das sind wir schon 1989. Es ist jetzt auch nicht mehr so. Also der Corman hat ja seine Hochzeit so. Ende, also der hat ja so eigentlich schon im 60ern bis halt so, sag ich mal, Mitte der 80er, da hat er wirklich die große Hochzeit gehabt, wo auch dieses, was man jetzt heute so als New Hollywood bezeichnet, also dieses Regisseur-Kino mit Coppola, mit George Lucas, mit Spielberg und sowas, wo viele von denen ihren Anfang eben bei Corman hatten, weil der eben auch immer jungen Leuten halt eine Chance gegeben hat. Weil sie wahrscheinlich billig waren und es gibt wenige aus dieser Generation, die irgendwie halt schlecht über Roger Corman reden, auch zum Beispiel James Cameron dann halt und halt nicht als Regisseur, sondern irgendwie als Bühnendesigner, also Bühnendesigner sage ich immer, also
so Set-Designer oder
was meinst du? Set-Designer, Production-Designer, ja. Sowas. Und also das hat dann auch so in den 90ern oder so Ende 80er, Anfang der 90er dann auch nachgelassen, weil tatsächlich dann dieser Videomarkt und dieser Kabelfernsehenmarkt dann irgendwie halt das bisschen weggedrückt hat, was er gemacht hat, was immer so am Rande des Trash war. Da wollte man eher so ein bisschen, möchte gern Hochglanz-Scheiß, was jetzt nicht mal so ganz sein Metier war. Ja, aber wird natürlich trotzdem weitergemacht. Aber dass er dann Karrieren gekickstartet hat, sagen wir es mal so, das war dann gar nicht mehr so. Das tatsächlich. Genau. Jo. Gibt's sonst noch was zu sagen? Ich habe noch was zu der Crew, aber das passt dann wieder später in den nächsten Teil.
Nee, dann machen wir das ja. Also nee, ansonsten habe ich irgendwo nichts weiter.
Gut, weil dann würde ich mal weitermachen. Und ich würde auch ein bisschen Highlights und Lowlights ein bisschen mischen.
Das Problem ist halt, dass ich bei einem Ding nicht mehr so sicher bin, ist das jetzt ein Highlight oder ein Lowlight so?
Ja, also der Film ist, das kann man euch von vornherein sagen, der ist nicht so trashig, wie man sich vielleicht erhofft hat, aber auch nicht so gut, wie er vielleicht hätte sein können. Und ja, das ist so ein komisches Zwischending. Was ich gleich von vornherein mal so hochhalten möchte, jetzt mal so, gerade wenn wir gerade bei der Crew waren, das ist die Kameraarbeit. Ich bin ja oft derjenige, der dann immer hier gleich schimpft auf Licht und Kamera und sowas, wenn das halt so total blöde ist oder halt wunderbar schräg. Das hier hat mir gefallen, auch weil der Kameramann deutlich irgendwie so einen eigenen Stil hatte. Der hat sich so Split-Diopter geholt, also solche zweigeteilten Linsen, mit denen man so eine sehr große Tiefenschärfe, also zumindest vorgaukeln kann. Das heißt, du hast jemand vorne, der ist scharf, und jemand weiter hinten, der ist scharf. Also er hat gerne solche Einstellungen gemacht, wo Leute relativ nah an der Kamera sitzen, in so einer Großaufnahme im Hintergrund sind noch Leute und dies so dann ausspielen lassen.
Ja.
Und hat auch gerne mal so ein paar, ja, so Einstellungen gewählt, die auch so ein bisschen von weiter unten kommen, wo dann die Leute so quasi von hinten nach vorne in so eine Großaufnahme laufen und so. Da hat man schon gemerkt, das ist jetzt nicht einfach bloß Kamera hinstellen und nach rechts und links schwenken. Und dann habe ich mal nachgeguckt und der aus dem Kameramann ist auch noch was geworden.
Oh.
Also der macht heute viel gerade so Hochglanz-Fernsehserien. Der hat viel für Walking Dead gemacht und halt auch andere bekannte Sachen und so. Und was halt mich überrascht hat, als dieser Film gedreht wurde, war der gerade mal 20 Jahre alt.
Hm, krass.
Ja, also von wegen Karrieren starten und so. Also in dem Fall wohl so gewesen. Und auch wohl so talentiert gewesen, dass er dann schnell bessere Arbeit gefunden hat, sagen wir es mal so. Das war schon, ja, es ist ein bisschen beeindruckend. Also mit 20 dann sowas hinzukriegen, ist mal gut.
Also generell muss man ja auch sagen, ich meine jetzt bei Prime ist, glaube ich, gerade die remasterte Version von dem Film vorhanden, ja. Ne? Das sieht halt großartig aus, ne? Also ich habe mir da mal einen Trailer von dem Original angeguckt, das ist kein Vergleich. Die Farben sind aufgewertet geworden, es krisselt nicht das Bild, es sieht wirklich, also ich hatte erst gedacht gehabt, wo wir als erstes mal auf Prime mal so reingeklotzt haben, okay, das ist ein Film von den 2000ern so nach dem Motto irgendwie. Ja. Aber das liegt halt lediglich an dieser remasterten Version. Und das haben die gut nachbearbeitet, da kannst du halt überhaupt nichts sagen. Und dementsprechend, finde ich, siehst du das dann halt eben auch, wenn die Szenen halt inszeniert werden, dass das halt eben mit der Kamera gut funktioniert und so. Ja, okay, das Monster jetzt mal da so hingestellt sozusagen, das ist jetzt halt die eine Geschichte, da kommen wir dann gleich noch drauf. Aber so wie die halt, sag ich mal, die Shots halt inszeniert haben, ist das schon... Also ich sag mal, heutzutage hast du auch B-Movie-Filme, die halt so gedreht werden. Da sehe ich jetzt keinen Unterschied. Das ist schon eine gute Arbeit.
Ja, also es ist ein bisschen weniger Stimmung da. Also sprich, es ist viel auch immer so im Hellen. Aber ich vermute ja. Mal, das sind auch so nach Vorgaben und auch aufgrund des Zeitmangels. Also ich glaube, würdest du mit diesem Ron Schmidt heute reden, der würde dafür sagen, ja, vielleicht so ähnlich machen, aber sich viel mehr Zeit lassen beim Licht setzen
Ich Also ich frage mich tatsächlich, ob das mit dem Licht auch was mit der remasterten Version zu tun hat.
Nee, es geht einfach darum, dass halt meistens so die Gesichter relativ flach ausgeleuchtet sind. Also so ein bisschen fernsehmäßig. Also es ist wenig so halb im Schatten und so ein Kram, obwohl du es ja machen könntest. weil es ist ja ein Monsterfilm, aber am Ende gibt es ja auch noch einen Regisseur, der da die Hand drüber hält und einen Produzenten, als ein 20-jähriger Kameramann, kann eben nur so viel machen und das, was er gemacht hat, das ist schon mal nicht schlecht. Also ich fand auch so den Schnitt völlig in Ordnung. Also da hat man schon größere Ausfälle gesehen hier in unseren Besprechungen. Definitiv. Und auch die Musik war nicht nervig.
Ja.
Ich finde sogar, was Jumpscares haben funktioniert. Vor allem, weil sie auch nicht so musikmäßig unterlegt waren, sondern die kamen so ein bisschen natürlich heraus.
Ja, ich weiß noch nicht so ganz. Also aber die waren erwartbar, fand ich irgendwie. Also du hast das irgendwie relativ schnell immer gecheckt, dass da jetzt einer kommt irgendwie.
Ist auch nicht alle, aber es gab tatsächlich mal eine Situation, wo ich habe mich tatsächlich erschreckt. Also wo der irgendwie den Ersten findet, der so hingemeuchelt wurde. Der Andrew Stevens und das sieht halt das Monster irgendwie weglaufen, glaube ich, und dann kniet er so über dem und dann kommt es halt von hinten. Kannst du theoretisch mitrechnen, ja, aber irgendwie habe ich das in dem Moment nicht. Und es gab auch keinen so einen Musik-Cue, der dann so dun-dun-dun.
Ja, Gott, ey, das waren noch die schönen Zeiten, wo du das noch nicht so mit Ansage dir quasi so ein Ding, dass du dich auf jeden Fall erschreckst.
Und ich, das wurde so, also, muss ich mal sagen, also bei Prime Fan, dass ich mich echt erschrecke, das kriegst du extra Bienchen so.
Ja, also ich fand zum Beispiel diese Szene, die ist ja 1:1 so ein bisschen geklaut von Alien, wo das Vieh quasi dann hervorbricht. Das fand ich, war eine schöne Szene. Und zwar geht es halt darum, es ist ja so, dass die finden halt eine Frau draußen und kriegen dann mit, dass die schwanger ist. Und da denken sich jetzt natürlich schon alle irgendwie so, oh ja, wird halt draußen auf einem normalen Wege passiert sein. Und die Ärztin sagt dann auch irgendwie so, ja, sie ist im dritten Monat schon schwanger. Und dann kommt irgendwie raus, na, jetzt ist sie jetzt schon auf einmal im siebten Monat und so weiter und so fort. Ja, da müssen wir jetzt aber mal ran. Also ich glaube, wir sollten dieses Baby töten, was auch immer es ist. Also sie vermuten, glaube ich, schon, dass irgendwas nicht so richtig mit dem Kind halt stimmt. Ja. Und als sie dann halt eben diese Entbindungsszene machen, also sie wollen das per Kaiserschnitt halt rausholen sozusagen, dann ist es wirklich wie bei Alien, dass dieses Vieh halt einfach mal aus dem Mutterbauch hervorbricht, richtig schön mit Blutfontänen. Und dann kommt da so eine kleine Alien-Puppe rausgelaufen. Die sah ein bisschen lächerlich aus, ja. Aber an sich diese Szene mit dem Blut, wie die dann auch alle besudelt waren, dass es halt so vorgesprosselt ist, halt so, das war schon schöner Splatter.
Ja, also dieses, wo es dann auch so wegläuft, oh, das war dann schon, 1:1 eigentlich übernommen, nur das Alien sieht halt anders aus, ne?
Ja,
ja. Und da ist es schon so, dass halt auch vorher ein bisschen Gore gab, also gerade wenn man so die, wo die dieses Dorf, es ist eigentlich nicht ein Dorf, es ist so eine kleine überlebenden Siedlung, sage ich es mal so, in der Höhle. Und da liegen die halt alle rum und sind dann tot und so. Und die sind halt irgendwie alle mit aufgeschlitzten Wunden und sowas, aufgeschlitzten Körpern versehen. So.
Ja, ja.
Und ja, ja. Genau. Und ja, also Gore-Faktor war jetzt nicht so super extrem hoch dann im Laufe des Films. Aber es war auch nicht so, dass man sagen könnte, hahaha, guckt euch den Quark an.
Naja, also es gibt immer mal so ein paar kleine Szenen. Also diese Entbindungsszene, die war schon heftig, fand ich. Die war schon ordentlich. Und dann gibt es ja später noch mal eine Szene, wo es dann eine andere, also ein anderes weibliches Mitglied halt betrifft. Die ist ja dann, wird ja dann auch quasi von diesem Monster quasi halt, ich sag mal, vergewaltigt. Und es geht so schnell, dass die halt ebenfalls schwanger geworden ist. Und die weiß das halt auch schon und bringt, also versucht sich natürlich selber dann irgendwie per Kaiserschnitt das Kind rauszuholen, stirbt dabei, so ist klar. Das siehst du halt auch nicht. Aber sie holen das dann raus aus ihrer Leiche und dann hast du da so einen halb skelettierten, ekelhaften Fötus, also so eine kleine Puppe, die halt auch wirklich wieder widerlich aussah. Da muss ich auch sagen, oh, doch, da war schon wieder ein bisschen was dabei. So. Also es gibt immer mal so ein paar Kleinigkeiten, wo ich sage, das ist schon ein bisschen ekelig. Also das hat man ja sowohl bei Forbidden Worlds hat man das ja gehabt. Kann ich schon mal spoilern, wir werden das auch bei Dingsbums haben, bei Galaxy of Terror, den werden wir ja auch noch besprechen. Und das ist ja so typisch Roger Corman. Es gibt halt immer mal noch solche kleinen, ekelhaften Splatter-Gore-Szenen halt ebenso. Und wenn es halt nur eine ist, aber für die eine kommst du dann auch in dem Film hin, ne?
Richtig. Und das, was wollte ich jetzt sagen? Das habe ich schon vergessen. genau. Im Gegensatz dazu, da kommen wir zuerst mal bei diesem Highlight, Lowlight, wir wissen nicht, wohin damit. Das ist der Gargoyle, das ist das Monster selber. Ja. Also Alien hat ja davon gelebt, dass man das Monster gar nicht richtig sehen tut. Auch erst so im Laufe des Films werden nach und nach erst ja, Teile dieses Monsters sichtbar, sodass man sich erstmal im Kopf selber was zusammensetzen muss. Hier hat man gesagt, doch nö, hier... Wir haben einen extra schönen Anzug da gemacht, so einen Ganzkörperanzug für so einen Schauspieler. Jetzt wird das auch gezeigt. So, Punkt. Und dann kommt halt das Monster und denkt erstmal, huch, Captain Überbiss ist da, rettet euch.
Also, das Vieh sieht wirklich aus, muss man, also wenn wir es jetzt mit zum Beispiel hier die Anime-Fans, wenn die hier Attack on Titan gucken, wie dieser eine Titan, der halt so halb Muskel, Knochen irgendwie Körper hat, also der halt, wo halt quasi einfach die Haut eigentlich fehlen würde, bloß mit so einem übelst großen Kiefer, der so nach vorne sieht aus wie so eine Schnabeltasse irgendwie.
Ja, die haben ihm so eine Art versucht, so einem Alien Schnappmund zu geben, aber es sind einfach nur so Zähne, die ganz voll nach vorne gucken und du denkst, da wurde in der Schule gehänselt, weil er so einen Überbiss hatte. Der arme Junge. Also es hat, die Hände, das sind irgendwie so große Krallen und so, das sieht alles okay aus und der Körper ist halt irgendwie so halb, ja, wie soll man sagen, also so halb verfaultes Fleisch soll es da sein, also dass man drunter Muskeln und Fleischstücke und sowas sieht. Das Problem ist aber, dass die den nicht irgendwie noch mit irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so einer Flüssigkeit oder irgendwie sowas eingeölt haben, dass der irgendwie echt aussieht. Es ist halt Gummi. Es ist von oben bis unten Gummi, Latex, halt irgendwas. Und du siehst es halt. Also du kannst es entweder verbergen, wenn du den so ein bisschen halb ins Dunkle tust, das machen sie nicht. Du kannst den noch irgendwie, keine Ahnung, sowas mit übergießen, das ist irgendwie halt eklig, also das ist also die ganze Zeit aussieht, als wäre da irgendwie so ein Schleim drüber oder so. Machen sie auch nicht. Es ist halt ein Mann im Gummikostüm mit Überbiss und der macht dann das immer die gleichen Geräusche.
Ja, weil das Schlimme ist halt, sie leuchten ihn auch voll aus, dass du an einigen Stellen, wenn sie dem ins Gesicht leuchten, richtig siehst, wo die Maske aufhört und die Augenpartien anfangen, so nach dem Motto.
Oder manchmal also, siehst du auch,
Die haben die Augenringe irgendwie so drumherum so ein bisschen schwarz gemalt. Und dann siehst du schon, wie sich da der Kleber so leicht abgelöst hat von der Maske. Gut, das ist jetzt das Problem dieser remasterten Version, dass du halt da genauer hingucken kannst.
Nee, sieht der halt scheiße aus. Glaube ich, auch im Kino. Also so ist es nicht. aber du siehst da manchen Einstellungen, da haben die den, also die Kopfmaske nicht richtig mit dem Körper zusammengefügt und überschminkt, sondern du siehst, wie so ein Lappen vom Gummi einfach über dem Hals hängt.
Ja.
Ja, komm, scheiße, das müssen wir noch nachdrehen. Ich bin nicht fertig. Komm, mach, zack.
Also kannst du sagen, was du willst, ne? Aber bei Forbidden World war das Monster-Design, obwohl, sag ich mal, es tatsächlich auch nur so ein übergroßes Alien-kopfartiges, also Xenomorph-kopfartiges Riesenvieh war, haben sie das irgendwie besser gelöst. So,
ja.
Hier war das wirklich einfach nur lächerlich und scheiße.
Also das ist halt so, ja, du denkst, ja, irgendwie, also das gerade dieses Baby-Alien, das ist halt damit so ein Schleim überzogen, was halt irgendwie die Haut ein bisschen lebendiger aussehen lässt, sagen wir es mal so. Und dass sie das sowas hier nicht gemacht haben, das Ding sieht halt aus wie trockener Gummi. So, und dann siehst du eben alles, was fake ist. Und, also natürlich macht das dann auch Spaß, weil irgendwie dann zeigen sie halt auch so im Nahraum seine Füße und so, was halt nur so Überzieher sind, wo so, es sieht halt aus wie so kein schlechtes, also für ein Cosplay wäre es schön, aber du würdest es auch nicht dich erschrecken, wenn du jemand dann halt beim Anstehen bei den Pommes an der Convention begegnet dort, so, Aber das
ist halt unser Gargoyle. Es ist halt auch so ein bisschen das Problem, dass du halt diese gezeichnete Variante, die halt auf dem Cover ist, die sieht halt wesentlich etwas geiler, sage ich mal, noch aus. Aber die haben es halt in real nicht gut umgesetzt gekriegt. Oder vielleicht haben sie das Cover im Nachhinein gezeichnet und der Zeichner hat gesagt, naja, da muss ein bisschen mehr rein.
Also, ja. Weil in dem Cover ist er so halb im Dunkeln und so. Und
es ist irgendwie
so eine komische Mischung aus, es ist natürlich auch ein bisschen Predator mit drin. Das ist klar, das siehst du so im Gesicht, aber halt irgendwie so wie, das ist wie so eine Predator-Version, die sie wieder weggeschmissen haben. Also gerade dieses Maul mit dem Überbiss, das ist, du denkst dir nicht, dass da jemand mit fressen kann oder so. Naja, aber er will ja gar nicht fressen, er will ja nur imprägnieren.
Richtig, töten und fortpflanzen.
Ja, und das ist auch so ein bisschen, also dieses Monster wächst ja innerhalb von irgendwie 5 Stunden voll aus. Und
das haben sie ja auch so ein bisschen von Alien geklaut, ne?
Ja, und dann natürlich, aber will dann gleich irgendwie weiter sich fortpflanzen. Dann denken wir, ihr habt auch einen kurzen Lebenszyklus. Da habe ich mir auch gedacht, so mittendrin, wartet doch einfach in eurem Schutzbunker ein paar Tage ab. Und warte, bis das Ding verhungert oder so.
Ja gut, das ist ja das, was ich mich eh schon die ganze Zeit gefragt habe, ob das denn auch so ist, quasi, dass die halt, sag ich jetzt mal, dann irgendwann einfach verhungern, weil sie jetzt halt, sag ich mal, nicht fressen können oder sonst irgendwas. Weil oben auf der Oberwelt sozusagen oder auf der normalen, wo die da rumwandern, da waren ja auch ständig diese Viecher halt, sag ich mal, diese Gargoyles so. Und ich habe mich auch immer gefragt, okay, von was ernähren die sich denn eigentlich? Werden die Tierwelt da umbringen, die da noch rumschwirrt so? Weil die werden ja sich nicht immer die ganze Zeit irgendwelche Menschen irgendwo finden. Und jetzt kommt ja sogar noch später raus, das ist ja auch sowas halt, dass diese Viecher ja irgendwie eine Regenerationsfähigkeit haben.
Ja.
Also der ist irgendwie untötbar, das Vieh. Dass die den halt verbrennen, Stromschläge geben, abknallen, mit einem Laser durchschießen und so weiter. Das interessiert den alles gar nicht.
Nö, also die verbrennen den, also riecht das immer schon, aber naja, gut. Ein langsam sich drehender Ventilator ist dann doch zu viel für ihn.
Ja.
Das ist dann das Finale.
Seine einzige Schwachstelle.
au, oh nein, mein Fuß ist ab. ja, also also ein weiteres Highlight von mir ist tatsächlich, wie gechillt die Crew dann am Ende trotz des ganzen Terrors, der da innen drin ist, bleiben. Also das fängt schon bei einer Szene an, wo die halt von oben diese OP angucken. Also die sind da voll ausgestattet in einem Bunker, da ist auch eine Ärztin. Und die Ärztin, die Linda, die will halt dieses böse Baby aus dieser gefundenen Frau rausholen und so. Und dann die Männer, die Kämpfer und Techniker, die gucken von oben so durch eine Scheibe. Das ist halt wie so eine Uni, da kannst du schön gucken. Mhm. Ja, und dann bricht das Monster aus und alle so, die unten stehen, wow, Blut. Und die da oben gucken so, oh, das ist ja jetzt nicht so gut, ne? Also, natürlich ist das die Schuld des Regisseurs, der vielleicht ein bisschen hätte bessere Reaktionen von den Leuten verlangen können, aber die sind alle so ein bisschen Gegenschnitt. hm, das ist jetzt seltsam, oder? Das soll nicht so sein. Ja, ich kenne mich nicht so aus, ich bin ja ein Mann. der Einzige, der halt noch so stehen bleibt, so völlig ungläubig, ist dieser Techniker mit dem Hawaii-Hemd, der wie halt, ja, ich weiß auch nicht.
Ja, aber solche Szenen hattest du die ganze Zeit. Also ja. Ich habe mich auch gefragt, was ist denn nur los mit euch? Die Welt ist irgendwie vor die Hunde gegangen, es ist Apokalypse und ihr seid so, oh, wir haben nicht mehr viel Nahrung da. Naja, zwei Mäuler weniger, die wir zu schlucken haben. Weil ja am Anfang irgendwie zwei Leute noch draußen rumgerannt sind, die da was, glaube ich, suchen sollten und dann auch umgebracht worden sind. Und dann die zwei Techniker die ganze Zeit irgendwie gechillt sind. Ja, da gönnen wir uns erstmal ein bisschen Alkohol sozusagen. Ah ja, Ration können wir jetzt dann doch wieder besser aufteilen, weil zwei weniger sind sozusagen. Naja, was soll's? Ach, das werden wir schon irgendwie alles wuppen. Huhuhu.
Ja, ja, von was die überhaupt leben, ne? Also die beiden da, die da losgehen, die erlegen eine Schlange am Anfang. Alle so, yeah, fest mal.
Ja, also nicht nur das, aber auch wenn irgendeine Gefahrensituation ist, sind die dann halt irgendwie so, ah, oh, das ist blöd, das ist scheiße.
Ja.
Naja, gut, müssen wir halt durch, ne?
Ja, die machen erstmal so ein bisschen Arbeitskreis. Vermutlich alle mal deutsche Beamte gewesen. Die machen erstmal einen Arbeitskreis, um das zu besprechen. Also es ist wirklich so, da ist halt dieses Monster los und die tun sich erstmal zusammen in ihrer Bunkerzentrale und besprechen da so, wie sie jetzt weiter vorgehen. Und gerade diese Linda, also diese Schauspielerin, die lehnt immer sich irgendwo an. So als ob sie gerade nichts Besseres zu tun hätte. Also selbst wo das Monster die dritte Frau, die Sue, gefangen hat und die beiden nur noch übrig sind, dann besprechen die sich wieder. Also der Andrew Stevens und also der David. Und die besprechen sich und sie lehnt halt so ganz locker über ihre Konsole. Und auch als sie die Sue dann später findet, wie die sich selber das Ding rausgeschnitten, versucht hat rauszuschneiden, lehnt die sich erstmal an irgendwie so ein Aktenschrank, der da rumsteht.
Naja, vielleicht konntest du nicht lange stehen.
Ja. Das sind die Drogen. Ich sag, das sind die Drogen.
Nein, das sind alles Beamte gewesen. Die konnten halt nicht lange stehen, weil die sonst immer eine sitzende Position hatten, wo die gearbeitet haben. So. Das reiht sich auch bei mir dann auch gleichzeitig mit ein und das würde ich dann fast schon als leichtes Lowlight irgendwie mit reinhauen, mit den Dialogszenen so. Also nicht nur, dass sie die ganze Zeit halt eben so fröhlich drauf sind und irgendwie so relativ heiter und ach, naja, ist so alles gar nicht so schlimm, ne, wir hatten es früher, hat man gesagt, heute, naja, da müssen wir uns nicht mal so viel kümmern. Dann sind die Dialogszenen halt auch so bescheuert, ne, also wo du halt keine Reaktion, ich wusste halt nicht, ist es vielleicht das schauspielerische Talent von den Personen, ist es die Synchro, weil das ist ja auch nochmal so eine Geschichte, ich habe es ja komplett in Deutsch geguckt und die Synchro ist furchtbar, weil die ist komplett emotionslos, es ist halt so, da ist halt irgendwie gerade dieses, da finden sie halt dieses Dorf, wo halt die ganzen Leute umgebracht worden sind, ja, alle sind tot. Ja, dann kommt erstmal wieder zurück und dann sagt die Linda irgendwie so, oh, ich muss die aber untersuchen. Ja, dann sollten wir die vielleicht, aber das sind zu viele Leute. Ja, dann gehe ich alleine dahin. Ach nein, ich gebe dir jemanden mit. Und so geht das die ganze Zeit wirklich so richtig so gelangweilt fast schon, als ob die irgendwie so, oh, ja, komm ich nicht heute, komm ich morgen, ne? Ja, heute ist Montag.
Du, es ist jetzt auch Freitag,
also. Ja, wenn's ist ja schon 12, ne? Wir sollten uns vielleicht erstmal beraten. Also so geht es halt echt die ganze Zeit. Und am schönsten fand ich dann halt die Szenen, wo dann eigentlich fast alle schon tot sind und nur noch der David und die Linda halt da sind und er, glaube ich, dieses Vieh irgendwo hinlocken soll oder was halt der Plan war und er so Abschiedsworte für sie halt hat. Also er dreht sich so zu ihr hin, also wenn es der Love Interest wäre, sagt das, machst du dann meistens immer so die Geschichten so, ja, ich liebe dich und bla. Was macht er? Er dreht sich zu ihr und sagt, du machst einen tollen Job. Und geht. Und ich dachte, und sie freut sich halt von. Ich dachte, mir aber verarscht die uns jetzt hier oder was war das? Also.
Stimmt, es gibt ja noch eine Liebesgeschichte, die natürlich schnell und tragisch endet. Also diese Sue, die andere Dame, die ist, die dann später halt von dem Monster gefangen und geschwängert wird. Die hat eine Affäre mit diesem David oder ja, die machen halt so rum, ne? Und
ja, was heißt Affäre? Also kommen sich näher.
Die kommen sich näher und du denkst, ja gut, das hätten sie machen können oder auch nicht, ist auch egal.
Ja.
Ich fand, also die Schauspielerin von der Sue, ich fand immer, die hat sich reingehauen. Also gerade wenn die dann auch so
genau, in Panik
fällt.
Also gerade die Szene, wo sie ja dann irgendwie zu ihr sagen, dass sie schwanger ist und dass das wahrscheinlich von dem David ist und sie sich hundertprozentig sicher, dass es natürlich nicht von ihm sein kann, sozusagen. Ja. Da hat die sich schon reinge... Die anderen zwei nicht, die waren da relativ oder so emotionslos irgendwie.
Ja, vor allem diesen Dialoge dann so drumherum, ne? Die ist ja gerade von einem Monster vergewaltigt worden. Sie, wird alles gut, es ist jetzt alles gut. Stell dich mal nicht so an, du bist jetzt wieder in
Sicherheit. Ja, ja.
Das Monster ist noch los.
Reicht
die mal
zusammen, genau. Hier, verdammt nochmal.
Hier trinken wir Whisky, dann geht es wieder besser. Ach ja, Entschuldigung. Und diese Chilligkeit, ich weiß nicht, also irgendwie der Regisseur schafft es irgendwie nicht so ein Gefühl von, hier ist dringende Gefahr im Anzug, das rüberzubringen. Und
also ich hab mich sogar bei manchen Szenen gefragt gehabt, ob der vielleicht sonst irgendwie Pornofilme inszeniert, weil wo die Frau halt am Anfang finden, ne, dann sagt der David, gibt der ja durch, dass sie jetzt eine Frau gefunden haben halt und sagt dann irgendwie so, ja, wir haben jemanden gefunden, eine Frau. Weiblich und jung und freut sich halt voll. Und die auch schon in der Basis so, hey, yeah, eine Frau und auch noch jung. So. Du denkst jetzt, aber Freunde, also ich weiß es nicht so. Und dann bringt die ja halt auch in diese Basis rein und natürlich gucken sie alle immer schon, die Männer so gierig halt so. Und ey, ich hätte mich als Frau, hätte ich mich da nicht sicher gefühlt, sage ich ganz ehrlich.
Dann lieber zu den Gargoyles.
Dann lieber zu den Gargoyles, ja.
Nee, der Regisseur hat keine Pornos gemacht, sondern auch lauter solche B-Movie-Action-Zeug, aber auch nicht viele. Also das ist so wie sein erster Langfilm gewesen. Danach hat er noch drei weitere gemacht und eine Folge von der Superboy-Serie. Jetzt guckst du, ne? Und war Second Unit Director bei Roger Corman's Frankenstein.
Sehr spitze.
Ja, den hat Richard Corman selber inszeniert.
Nee, also ich weiß, ich habe echt so das Gefühl, diese schauspielerische Leistung war von vielen Leuten einfach nicht da. So, ich hab wirklich so gedacht gehabt, hier, den David gespielt hat, der kann es halt einfach nicht. Der versucht hier so einen auf knallharten Actionheld zu machen mit so ein paar lustigen, coolen Sprüchen, aber er ist halt einfach nicht das Talent dafür, sei es wie es sei, vielleicht das Aussehen, aber das war es dann auch schon. George Kennedy habe ich so das Gefühl gehabt, der hatte überhaupt keine Lust, der war da, um Schein zu kriegen, also sein Geld zu kriegen und das war's, halt hier einen Check einzusammeln. Die Sue-Schauspielerin, die hat sich noch so ein bisschen reingehangen. Die Linda-Darstellerin, also die Ärztin, da hatte ich auch gedacht, gut, die kann es vielleicht einfach nicht besser. Und die anderen zwei waren ja irgendwie auch nur da, so nach dem Motto. Also den Afroamerikaner spielt, also den André, da habe ich immer so das Gefühl gehabt, soll der den bewusst irgendwie wie so ein Feigling spielen? Gleichzeitig tut er aber so einen mal auf übelst cool machen, also so als auf den Harten und so weiter und so fort. Und der andere Typ, der Neil, der Mechaniker, der war ja irgendwie so der Volldepp. Das ist so halb Comic Relief, halb irgendwie Volltrottel und
Ja, hatte ich mir auch als erstes aufgeschrieben. Also ich finde es ja gut, dass man nicht immer so sagt, das sind alles Elite-Soldaten, sondern das sind irgendwie normale Menschen, die alle irgendwie nicht so richtig Ahnung haben von dem, was sie da tun.
Ja, ja, ja.
Also klar, es ist die Apokalypse gewesen und dann ist halt nicht jeder Experte übrig geblieben. Und ja, das wird da realistisch dargestellt, muss man sagen. Also die Leute sind alle jetzt nicht so die hellsten Kerzen im Kronleuchter. Und das hat dann auch so teilweise ist halt so blöd auch aufgebaut von wegen, ja, irgendwie die Technik versagt immer. Also wir müssen das immer reparieren nächste Woche. Und natürlich, ja. Dann, wenn sie es brauchen, so die ganzen Überwachungsgeräte, dann kommt da ein Monster rein. Oder halt auch so, wo die Monster sind quasi draußen und hat eine Sicherheitskamera kaputt gemacht. Also muss man dann noch irgendwie ein Mikrofon an dieser Falltür anbringen, damit sie hören, ob die jetzt draußen sind oder nicht. Und dann streitet sich der David mit diesem, weil auch mal John Lafayette spielt, wer jetzt hochgeht von den beiden, dann kommst du, kriegst auch eine Zigarre, nee, mach du. Also, ja, nicht der große Heldenmut wird hier dargestellt.
Vor allem, es ist nicht nur das, ich hab mich auch gefragt gehabt, das ist doch eine meterdicke Stahltür gewesen, so, die kommt doch da nicht durch.
Nee,
so,
die haben ja zu. Also das war der einfachste Job.
Vorher. Ja, ich sage ja, also es gab überhaupt keine Probleme und die haben irgendwie, meinten die ja dann auch so im Dialog so, ja, da, ich habe gedacht gehabt, der kriegt uns bald, weil, als die Hand da durchgekommen ist. Der war nicht mal in Reichweite deines Gesichtes.
Ja, und selbst wenn er da mit der Hand durchgeht, steckt er dann irgendwann fest, da können sie ihm die Hand abschneiden.
Ja.
Also da hätten sie die Gelegenheit nutzen können, um da mit einem Messer dem Viech einfach mal eine mitzugeben. So. Aber nein.
Es ist halt generell einfach so das Problem, dass halt die Charaktere teilweise so als geile Überlebenskünstler dargestellt werden, es aber einfach nicht drauf haben. Ne? Also der David ist halt irgendwie super geiler hier Armbrustschütze sozusagen. Also er hat immer so eine Armbrust mit dabei und trifft da alles auf meterweiter Entfernung und tralala und hast nicht gesehen. Ne? So. Aber dann kommt mal so eine Hand durch, weißt du, oder sonst irgendwas, oder er steht diesem Vieh halt gegenüber und das alles, was ihm einfällt, ist, ihn auf ihn zuzugehen und sich vermöbeln zu lassen. Also. Weiß ich nicht.
Ja, das ist auch so ein Highlight von mir. Also so exemplarisch steht dafür der Kampf von George Kennedy gegen das Monster. Also fand ich gut. Die haben jetzt gesagt, okay, wir haben keine Schusswaffen. Wir müssen jetzt alles irgendwie ein bisschen improvisieren. Natürlich auch wieder von Alien geklaut. Aber die haben halt nur irgendwie einen Laser, einen Flammenwerfer und irgendwie halt den Bogen. So.
Das heißt, diese Armbrust, ja.
Die Armbrust, ja. Und George Kennedy kriegt den Laser, der nur 4 Schuss hat, weil dann ist die Batterie alle, und schießt halt 4-mal. Trifft auch das Ding voll. Aber
das interessiert das Vieh halt einfach nicht. Also es gibt ja vorher noch eine Szene, wo dieser Laser getestet wird, irgendwie an so einem Feuerlöscher. Ja. Und ich sage, ihr habt so wenig Ressourcen, weißt du? Und dann, also, oh, guck mal, Feuerlöscher, zack, ja, da geht er aber ab, der Laser, da hast du nicht gesehen. Da ich mir sage, seid ihr bescheuert? Ja. Diese Ressourcen habt ihr nicht mal alle Latten am Zaun. Ihr könnt doch nicht einfach irgendwas vernichten, um mal was auszutesten.
Die Linda.
Die Ärztin, ja.
Linda
die
ist dumm. Und später gab es da so eine Feuerszene, wo da was in Brand gerät. Dachte man, wenn der jetzt den Feuerlöscher nimmt, der leer ist, dann passt das. Aber natürlich war es nicht so. Ja. Oh ja. Ja, nee, auf jeden Fall, George Kennedy greift ihn an, schießt 4-mal. Also passiert gar nichts. Also nicht mehr irgendwie leichte oberflächliche Verbrennung. Warum auch immer. Und das Viech geht weiter auf ihn zu. Die anderen nutzen die Gelegenheit, um abzuhauen. Und was macht George Kennedy? Der dicke alte Mann, der geht aufs Monster zu mit dem Laserding, um einen auf den Kopf zu hauen. So. Anstatt auch abzuhauen.
Weil das war so eine Szene halt wie hier bei Whitefire, wo der am Ende zu dem sagt, ey, geht noch, ich muss meinen eigenen Weg gehen und geht so nach. So war das für mich irgendwie auch so eine Szene. Der geht auf den zu, so, ja, nee, geht schon, ich halte das Vieh auf so. Und dann, komm her, du Vieh. Und kriegt natürlich sofort eine Tatze ab und ist tot. Ja. Und ich denke mir auch, was war denn das jetzt?
Überhaupt
ist so. Der hätte sich nicht von Anfang an schon in dieses Vieh irgendwie reinschmeißen können und sterben.
Ja, wenn es bloß um Ablenken geht, hätte es das machen können. Es ist halt blöd auch mit dem Laser, dass die nicht, also dass da nicht irgendwie vielleicht so leichte Verbrennungen hatte, wo du sagst, okay, denn seine Haut ist so dick, da geht jetzt nichts durch. Das verstehe ich noch, aber das halt quasi nur halt wie so ein Lichtstrahl auf ihn fällt und das macht ihm halt nichts aus. Das
ist ja, vor allen Dingen, es war ja auch so eine, ich meine, ein paar Szenen später schießt der David mit seiner Armbrust auf das Vieh und das tut so, als ob es irgendwie die Schmerzen seines Lebens hat, weißt du, kriegt so einen Pfeil in die Schulter so und der Laser schießt 4-mal drauf und nix, gar nichts irgendwie. Da habe ich gesagt, mal Leute, also ein bisschen mehr Continuity wäre schon schön.
Ja, und was ist generell so, immer wenn das Monster auftaucht, dann sind die erstmal alle so Schock. Verstarre. Also es kommt ja auch so ganz langsam, so hallo, oh, was mache ich jetzt? Ah, ich lass mich töten. Und das ist so, das Monster ist auch nicht, sagen wir mal, der subtilste Jäger, den man so hat. Nee, der taut immer so, der hat immer so leichte so Wutanfälle, wahrscheinlich auch, wenn er so jung ist. Dann hat er wie so ein Dreijähriger, haut er so gegen. Lass mich rein. Ja, es ist ein bisschen, sagen wir mal, inkonsistent, was seine körperliche Stärke als auch seine Durchhaltefähigkeit gegenüber Waffen angeht. Das ist dann alles so ein bisschen, wie es gerade gebraucht wird.
Ja.
Deswegen habe ich am Anfang gesagt, es hätte besser sein können. Also hätte man sich von vornherein überlegt, gegen was die immun sind und was nicht. Ja, aber es ist halt nur, wir jagen Monster durch die engen Gänge und laufen extra langsam, damit das Monster hinterherkommt, weil offensichtlich der Schauspieler in diesem Gummikostüm nicht so schnell laufen könnte. Denn wahrscheinlich hat er nicht viel gesehen oder könnte wahrscheinlich nicht so große Schritte machen, weil dann der Gummi gerissen wäre.
Aber da muss ich sagen, da hat er sich auch ein bisschen reingehangen, als er da durch die Lüftungsschächte gekrochen ist.
Ja. Weiß auch nicht, warum hier so ein Viech einfach so solche Leitern hochsteigen kann, wo das gelernt hat.
Naja, sie haben ja gesagt gehabt, dass diese Biester irgendwie noch so halb Mensch, halb Mutant irgendwie sind.
Ja, aber es ist Schön finde ich übrigens, wir wissen ja gar nicht, also wir hätten ja auf jedem Planeten des Universums sein können, weil die haben ja den Anfang am Vasquez Rock gedreht, also diese Felsformation, die so spitz nach oben, so schräg spitz nach oben geht, aus vielen, vielen Filmen bekannt und unter anderem am berühmtesten auch bei Star Trek, und das ist der Ort, wo Kirk gegen den Gorn gekämpft hat.
Naja, sehr schön.
Ja,
Der Spirit war quasi da und den haben sie gespürt und gesagt, das können wir auch.
Exakt, also im Prinzip, ja, doch, das. genau, so langsam, so ein Gummimonster. Sagen,
also diese ganzen Scheißkämpfe waren da so. Also ich habe auch nicht verstanden, dieses Vieh bringt halt wirklich jeden mit einem Schlag halt um. Ne? Da wird mal schnell irgendwie die Kralle gezückt, tot. Und bei dem David ist es halt wie immer, wenn der Hauptheld von irgendwie seinem Angreifer angegriffen wird, der wird rumgeschmissen. Da wird irgendwie der brandgepackt, rumgeschmissen, rumgewälzt, tralala. Aber ja, nicht den tödlichen Schlag versetzen.
Ja. Und dann auch noch die dumme Linda, apropos tödlicher Schlag. Also das Monster wird ja am Ende, ich dachte, was für ein lahmes Finale. Also die stellen ihm eine kleine Falle und setzen es dann in Flammen. Und das Monster hört doch irgendwie auf zu brennen aus irgendeinem Grund plötzlich, und dann liegt es halt da und der David haut dem mit so einer Brechstange auf den Kopf und die Linda hält ihn noch ab und denkt, oh, lass gut, er ist schon tot. Also so in dem Stil.
Ja, ja.
Aber hätte sie ihn mal weiterhauen lassen, weil kurz danach, da sagt sich das Monster, ist nur eine Fleischwunde, und plötzlich wird die ganze Regeneration, macht nichts, steht wieder auf und dann können wir eigentlich zum großen Finale. Ja, und das Finale ist ja so. Also die beiden sind nun alleine und eins haben wir noch rausgefunden, das Viech mag keine hohen Töne wie von einer Hundepfeife. Als der mal seine Hundepfeife benutzt hat, um seinen Hund herzuholen, da sagt das Viech, au, au, au.
So ein bisschen wie Rotor, ah.
Ja. Es hat viel von Rotor, muss man doch sagen.
Ja,
das Viech ist halt so, es soll wohl eine Art Alien-Predator-Mischling sein, benimmt sich aber wie der Terminator. Aber sagen wir mal so, ja, Terminator in der Beta-Phase. Und der Plan ist es sozusagen, ihm eine Falle zu stellen. Sie lockt das Viech weg und in einen Schacht, damit es am Ende in den Schacht hinabstürzt, was auch ihnen auch gelingt. Und dann steht es über halt dem großen Ventilator, der halt Luft von außen in die Schächte weiter pustet. Und es hüpft so lange hoch, weil es an die Leiter will, bis dieser Drahtzaun da, der das irgendwie abdeckt, durch ist. Und dann fällt es in diesen sich so doch sehr langsam drehenden Ventilator rein und wird dann dort zerhackstückelt. So bis zur Hälfte zumindest.
Also du siehst es halt nicht, du siehst halt einmal, wie der Fuß abgesäbelt wird, und ansonsten siehst du halt das Vieh immer so die Cowboy-Einstellung, glaube ich, Kamera, dass du quasi halt nur den Oberkörper halt siehst, und dann wird halt Blut nach oben gewallert, wie das böse Tier. So, und dann sinkt er halt so langsam ab, das ist dann halt so im Endeffekt das Ding. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieses ganze Finale ist so ein richtiges Lowlight, weil das kündigt sich ja schon so ewig an, also ich zähle da auch die Szenen noch mit dazu, wo das mit dem Flammenwerfer ist, also wo sie es erst verbrennen. Weil das so langgestreckt wird alles halt so. Also die sind die letzten beiden Überlebenden. Dann treffen sie sich erstmal noch, ja, da müssen wir uns erstmal jetzt bereden. So, was machen wir da jetzt, ne? Keine Aussichten mehr. Ja, hier Hundepfeife, das bringt ein bisschen was. Dann wird nochmal drüber philosophiert, warum die sich frei an der Oberfläche bewegen können. Und er halt nie angegriffen wird. Ja, weil er den Hund dabei hat. Na, die werden doch keine Angst vor dem Hund haben. Ah, die Pfeife ist es, okay. So, dann machen die, glaube ich, noch so ein Tonband fertig und so weiter. Also es dauert ewig, bis die sich dann endlich mal entschließen, loszugehen. Das Vieh halt dann irgendwie noch ausfindig machen. Also ich habe mal auf die Uhr geguckt, das sind fast 15 Minuten oder 20 Minuten, die brauchen, um das Vieh am Ende noch tot zu machen. So.
Ja, und es braucht auch erstmal am Anfang 15 Minuten, bis es halt irgendwie so irgendwie Gefahr auf. Also der Anfang ist doch ziemlich langatmig.
Ja, ja.
Und sie, also dafür, dass dann aber auch wenig Welt etabliert wird sozusagen.
Ja, ich finde auch generell, dass die Leute halt relativ schnell dann aus dem Spiel gezogen werden. Ne? Also es passiert am Anfang nicht viel und dann sterben die relativ schnell wie die Fliegen, dass nur noch irgendwie so drei Leute da sind. Dann hast du noch mal ein bisschen kurzen Spannungsakt, wo dann halt hier die Sue quasi vergewaltigt wird von dem Monster und dann halt sich selbst umbringt, um dieses Vieh rauszuholen. Dann sind sie halt nur noch zu zweit da und dann weißt du, okay, jetzt wird keiner mehr sterben. Und dann guckst du dir noch, wie viel Film übrig ist irgendwie und denkst dir, ach Leute, jetzt macht man ein bisschen Banane. Und das Schlimme ist ja vor allen Dingen, dass das ja auch diese finalen Sachen halt, dass die halt wieder in diesen Schacht da reingeht, ihm dann versucht auch noch mit so einem Stromschläge irgendwie zu geben halt. Also wir lernen dann ein bisschen vorher, dass hier halt der David da die Schächte absucht und findet dann irgendwann so einen Stromkasten, den ja eigentlich der André und der Neil reparieren wollten. Haben sie natürlich nicht gemacht, weil es war Freitag. Und dann haben die sich ausgemacht, dass die wieder dahin geht, das Vieh dahin lockt und mit den Kabeln unter Strom setzt, damit er vielleicht gegrillt wird, was ihm auch nicht so viel irgendwie bringt. Aber dadurch fällt er ja dann die Schacht runter. So, und dann siehst du halt, wie sie da ist, ihr Leben sozusagen aufs Spiel setzt und mit ihm so ein bisschen rangelt. Und dann siehst du in einer anderen Einstellung, wie der David, der ist nämlich am Bein verletzt worden, dann so langsam zu diesem Schaltkasten in der Zentrale halt sich robbt und versucht so langsam die ganzen Schalter umzulegen, damit der Strom aktiviert. Da habe ich mir gedacht gehabt, das ist wie beim Wrestling, wenn die so ein Leather-Match haben und die Leiter nicht hochkommen, weil das so gestreckt ist. Muss ja schwierig aussehen, dass es ganz, ganz schwer ist, jetzt die Leiter nach oben zu kommen und den Titel abzuhängen. So. Das dauert manchmal 5 Minuten, wenn du sagst, Leute, klettert die scheiß Leiter hoch und lässt euch irgendwas einfallen. Und so ist das da auch so. So. Und dann ist das Vieh schon unten in dem Schacht und dann siehst du nochmal so eine Einstellung, wie er so versucht, diesen Ventilator zu aktivieren, aber es ist so schwer, sich zu strecken und da hat er's.
Ja, und plötzlich kann er sie auch hören, wenn die durch die Schächte brüllt. Also sie haben ihren Kommunikator verloren. Brüllen geht auch.
Es ist furchtbar. Dieses ganze Finale ist wirklich so lang und langweilig, ey.
Ja, und dann ist es halt aber auch wieder so für nix, also weil die ja quasi das Ding in die Luft jagen. Und dann hast du überlegt, ja, hättest du doch gleich machen können. Also vor allem, die hauen ja ab und da sind dann noch Gargoyles um diesen Eingangsschuppen, wo die da diese Tür mit verbergen, drumherum. Und dann denkst du, eigentlich hättest du die alle reinlocken können und dann das Ding hochjagen. Dann wärst du die erstmal losgeworden. Zumindest die paar, die halt bekannt sind. Stattdessen machen sich halt noch es war wenig Zeit, ne? Da mussten sich was überlegen und dann haben sie erst hinterher gesagt, du, wir hauen das Ding jetzt hier weg und dann sind wir ungeschützt und quer durch die Wüste laufen ohne Vorräte. Das ist viel besser.
Weil, also diese Logik habe ich halt auch nicht gerafft. Ne? Ich meine, die hätten doch unten plus diese ganzen Leichen vielleicht irgendwie beseitigen müssen. Also von mir aus verbrennst du oder was weiß ich nicht was. Und dann sind die zu zweit und können sich da unten diese ganzen Rationen, wo sie ja vorher immer die ganze Zeit Probleme hatten, aufteilen und würden auch nochmal ein bisschen eine Zeit lang da drinnen überleben. Die sind ja nur zu zweit. Aber stattdessen nehmen sie jetzt sich die Gefahr auf und versuchen halt irgendwie zu dieser anderen Station zu kommen, die ja so meilenweit weg ist. Also, naja, ist auch egal.
Das sehen wir dann alles in Teil 2, ob das nun gut funktioniert hat, ob das eine schöne Idee war.
Nein, Teil 2 siehst du ihn erstmal, wie er so ganz verwahrlost und mit Vollbart da und seinem Hund halt durch die Ödnis halt streift und dann auf diese Kolonie halt trifft, aber die Frau ist halt nicht mehr da. Ich glaube, es wird sogar irgendwann gesagt, dass sie tot ist oder irgend sowas.
Ach, sowas Tragisches.
Also der Plan hat gut funktioniert, sehe ich.
Ja, muss auch mal sagen, der Hund war auch völlig unnütz.
Ja, na ja.
Also der Hund, so wie man den Credits entnehmen kann, ist wohl der eigene Hund von dem Andrew Stevens gewesen, weil er wird irgendwie als, wie heißt der, Bud? Bud Stevens, gecredited, der Hund. Und das ist halt ein Hund, der nicht irgendwie ausgebildet ist. Du merkst auch, der will bei seinem Herrchen sein. Der ist auch quasi, das funktioniert zwischen den beiden. Aber das ist jetzt kein Jagdhund oder sowas, kein Ausgebildeter. Also, dass man sagen könnte, der Hund, der wittert das Böse und stellt sich dann dem oder warnt die. Also, der macht gar nichts. Du siehst einmal, wie er so hingeht zu irgendwas und denkst, oh, hat er was gefunden? Ach nee, das. Also große Blutfleck, den hat jeder gesehen aus der Entfernung. Danke, Hund.
Ja, weil er wird ja auch noch vorher so irgendwie, die nehmen den ja gleich am Anfang, haben sie ja gesagt, sie wollen den mitnehmen, den stärksten Krieger, den sie hier haben in der Basis. Das ist der Hund. So, denkst du ja, okay, ja gut, von mir aus, na gut, vielleicht ist er ja irgendwie krass drauf, dass er irgendwie die Viecher tatsächlich aggressiv angreift. Und dann hast du da nicht mal irgendwie was Großes. Er rennt einmal irgendwie diesem Mädel am Anfang hinterher und macht die halt ausfindig und dann irgendwie stellt er sich einmal gegen das Vieh in der Basis, kriegt aber relativ schnell auf die Mappe und dann denkst du dir schon, oh, jetzt haben sie einen Hund gekillt, die Schweine. Nee, er ist nur verwundet.
Ja, Gott sei Dank, dem Hundi geht's gut.
Ja, dafür überlebt er einen zweiten Teil nicht. Da wird ihm die Kehle durchgeschnitten. Ja. Also zumindest siehst du ihn dann, wie er da irgendwie so eine Wunde irgendwie am Hals hat.
Armes, armes Hundi.
Und nicht von den Gargoyles, von irgendwelchen degenerierten Menschen da, die Schweine.
Ach ja, es sind immer die Menschen, die am schlimmsten sind. Schlimm, schlimm, schlimm.
Ja.
ja, gut.
Ja, und dann natürlich zu deinem, zu deiner Trauer, es gibt auch keinen richtigen Bubi-Index.
Ja, null.
Also es gibt mal so eine Szene, wo ich dachte, na, aber sie schaffen es ganz gut, das dann doch zu kaschieren.
Richtig, also in dem Film gibt es halt eine Sexszene, die so angedeutet ist, zwischen David und der Sue. Ja, aber man sieht nichts. Die gehen halt da so ein bisschen miteinander rum und dann ist aus und dann läuft sie irgendwie in Unterwäsche weg.
Naja, du siehst sie halt eben nochmal, wo sie dann von dem Vieh halt vergewaltigt wird. Da wird ihr ja dann quasi oben das so ein bisschen zerschnitten und da dachte ich erst, oh, siehst du das? Aber es waren, glaube ich, nur so Ansätze irgendwie und das haben sie dann nicht richtig durchgezogen, so.
Ja.
Und dann wird ja ihr zerrissenes Hemd quasi halt immer so direkt über ihre Brüste halt quasi getrapiert, dass du quasi nichts sehen kannst.
Ja, also so wie Forbidden Planet ist es nicht.
Forbidden World, bitte.
Entschuldigung, Forbidden Planet. Nee, der gibt im Fall Forbidden
aber,
Planet
aber, auch keine Brüste. Behalte dir quasi das mal im Hinterkopf, also eine Sexszene mit einem Monster und möglicherweise Boobies, könntest du bei Planet of Terror eventuell überrascht werden.
Galaxy of Terror.
Meine ich doch.
Hahaha, gleich die Retourkutsche. ja, okay, cool.
Ja.
Ach ja.
Ja, gut, dann wollen wir mal zur Bewertung kommen, ne, würde ich sagen.
Ja. Das ist natürlich wieder ein bisschen schwieriger. Es ist wieder das, was wir schon manchmal hatten. Der Film hat nicht die Absurdität, die man sich erhofft von so einem Trash-Zeug. Ist aber auch nicht so gut, dass du sagst, eine versteckte Perle im guten Sinne. ja, deswegen, also Ausführungen technischer Art fand ich eigentlich ziemlich gut für die Verhältnisse. Regie lasse ich da jetzt mal vorweg. Aber dann, ja, dann fehlt es dann doch wieder an den großen Albernheiten oder irgendwie sowas. Also da war dann Forbidden World deutlich abgedrehter und auch mit mehr so Charakterdarstellern besetzt, die irgendwie sich mehr reingehangen haben. Deswegen muss ich dann doch sagen, 1,5.
Ja, ich hadere auch mit mir. Ich hatte gestern schon so überlegt gehabt, kriegt der vielleicht sogar 2? Aber jetzt, wo jetzt im Nachhinein nochmal das drüber reden, muss ich auch sagen, ach Gott, der war schon anstrengend und langweilig teilweise irgendwie so. Also der hat immer mal so einen ganz soliden Durchgang, dass du halt sagen kannst, gut, das machst du mit. Und dann die Charaktere, wenn du es im Deutschen halt guckst, das ist schon teilweise manchmal ein bisschen lustig, wie fröhlich die alle sind, obwohl die Situation so gefährlich ist. Aber dann passiert halt auch irgendwie nicht viel Witziges sozusagen. Das Vieh sieht halt scheiße aus. Die paar Gore-Szenen oder Splatter-Szenen, die reißen es halt nicht raus, weil die auch echt so wirklich punktuell nur sind. Das Set-Design ist gut, ja, da gibt es halt gar nichts, aber das ist ja meistens nie das Problem. Und ansonsten ist der halt echt teilweise wirklich langweilig, weil der halt auch so ein extrem langgestrecktes Finale hat und halt auch zwischendrin immer nur wenig passiert, bis da mal jemand halt abgemeuchelt wird und dann geht es halt relativ schnell. Ja, es ist halt irgendwie, habe ich manchmal das Gefühl, als ob sie die guten Szenen oder die guten Ideen gesagt haben, so, ja, die zeigen wir aber bitte nicht so lange, ne? Da machen wir ganz schnell, ganz kurz, wir wollen zu dem langweiligen Kram kommen. So, und so kommt mir das vor, deswegen bleibe ich auch bei 1,5.
Okay, ja, da sind wir heute mal ein bisschen härter, aber das müssen wir auch eben manchmal sein. Hart, aber fair.
Ja.
Ja, gut, ist halt manchmal so. Ich habe gerade mal geguckt, Roger Corman lebt ja noch.
Ja, na, was denkst du?
Ja, ich dachte, der wäre schon mal gestorben, aber nein.
Aber der macht, glaube ich, nichts mehr, oder?
Doch. Tatsächlich ist gerade ein weiterer Film. Also, er wird immer als Executive Producer, das heißt wohl, dass halt seine Firma dahinter steht, aber er nicht wirklich damit was zu tun hat. Also, oder halt nur ein bisschen. Ein weiterer Film ist gerade in Mache. Der letzte Film ist von 2021. Ein Film namens Jungle Demon. mit, wer spielt da mit? Cody Walker, Ellie Hart, okay.
Ellie Hart sagt mir was.
Ja, aber Roger Corman ist eben schon stolze 96 Jahre alt.
Naja.
Naja.
Aber schön, dass er dann immer noch die Leidenschaft hat, ne, das zu machen.
Sowas zu machen wie Sharktopus gegen Whale Wolf und Death Race 2050. Ah, guck mal, was spielt damit. Ach ja, da macht auch so Filme mit Scott Adkins und so.
Ja, ja, ja. Also ich sag mal so, Scott Adkins, wir müssten eigentlich irgendwann nochmal einen Film mit Scott von Scott Adkins durchnehmen. Ich bin ja fast schon dafür, wobei ich da aber nicht sicher bin, ob man das als Trash-Perle nehmen kann, hier den Hard Target 2, weil der ist auf Prime halt verfügbar. Das Ding ist halt mit Scott Adkins, der verdient eigentlich meiner Achtens nach auch mehr Rollen in Hollywood, also größere als diese ganzen B-Movie-Sachen, weil der Typ hat schon eigentlich drauf, sowohl schauspielerisch als auch im Stunt-Bereich. Aber er kriegt halt irgendwie nicht die Chance. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Und mit so Typen wie Roger Corman, ja, da wird es dann auch nicht besser.
Ja, aber vielleicht finden wir mal einen neueren Film und müssen dem auch mal dann uns die Lupe nehmen, so ein bisschen mehr. Ja, so als, keine Ahnung, wie hier, Cobra Gator oder Fist of the Dragon, was? Nee.
Doch, warte mal, jetzt von Scott Adkins oder von
nee, das ist also ein weiterer Film aus dem Portfolio von Roger Corman.
Oh, Moment, da muss ich doch jetzt mal schnell gucken. Was, wie heißt der? Fist of the Dragon?
Ja, das klingt so nach einem Bruce Lee-Film, ist es aber nicht.
Fist of the Dragon.
Mit Josh Thompson Fist und Juju Janseto kenne ich alle nicht.
Ich überlege gerade, ob ich den nicht schon gesehen habe. Aha, nee, den kenne ich nicht. Nee, den kenne ich nicht. Der sieht scheiße aus. Oh Gott, der sieht richtig scheiße aus. Josh Thompson, der sieht auch so aus, als ob der kämpfen könnte. Oh Gott, der hat auch nur so Dreck gemacht. Bushido 5. Oh Gott, ist das schon.
Ja, die lange Linie setzt sich eben fort. So, Schuster bleibt bei deinen Leisten.
Aber hier, Juju Shang spielt mit, ne? Die ist ja auch, die hat ja auch hier bei, also die hat eigentlich Candies, ne? Aber die hat auch bei richtig viel Dreck mitgemacht. Und macht nur bei richtig viel Dreck mit.
Ah, ja.
Die hat irgendwie auch nicht den Durchbruch geschafft. Schade eigentlich.
Dieser Josh Thompson sieht ein bisschen aus wie dieser Schauspieler, der jetzt bei dieser neuen Jack Reacher-Serie den Jack Reacher spielt. Wo sie tatsächlich jemanden gefunden haben, der so aussieht, wie er im Buch beschrieben ist und eben nicht wie Tom Cruise. Naja.
Den Typen, den sie jetzt haben, das ist einer, das war mal bei der Flash-Serie, war das hier einer der Bösewichte mal, so hier dieser Bösewicht of the Week, so nach dem Motto.
Ah.
Ja, ja.
Tja, hat er eben Glück gehabt, dass er so aussieht, wie der Typ im Buch beschrieben wird.
Aber das ja, ist vor allen Dingen hat der Vor allen Dingen hat er Schwein gehabt, dass er sag ich mal, jetzt bei einer Serie mitmacht, die halt relativ erfolgreich ist und dass da halt noch mehrere Staffeln davon gibt.
Geben soll, ist die erste.
Zumindest das ja. Oh, was haben wir denn hier noch? Ist das auch von Roger Corman oder was?
Nee. Was denn?
Na gut, alles klar.
Wir kommen ja schon wieder ins Vorbereiten für die nächsten Folgen.
Ja.
Aber grundsätzlich ist so, dass wir dann weiter im Weltraum. Ja,
theoretisch. Ich wollte schon sagen, theoretisch hätten wir dann gleich den nächsten Roger Corman-Film dann jetzt in der Mache.
Ja, müssen wir mal gucken, ob wir ein Double-Feature machen oder wie wir das zusammenmixen.
Ja.
Gut, dann danken wir für die Aufmerksamkeit.
Ja.
Und wünschen noch einen.
Sagen bis zum nächsten Mal, wünschen ein schönes Wochenende, frohe Ostern und heilige Weihnachten.
Genau, bis dahin.
Tschüss.
Eine Lamaré Audioproduktion.